Ihr hört immer noch das FSK mit der Sendung Wie wird Rasse Realität? Und zwar während der NS-Zeit. Es geht um die Nazi-Volkstumspolitik, um die Umsiedlung vor allem der sogenannten Volksdeutschen. Und zwar bin ich im Gespräch mit Andreas Strüppel, dem Autor des dieses Jahr, wenn wir jetzt noch 2011 sind, erschienenen Buches NS-Volkstumspolitik und die Neuordnung Europas, rassenpolitische Selektion der Einwandererzentralstelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD 1939 bis 1945. Ja, wir haben schon sehr viel besprochen, was vieles aus diesem Titel abdeckt. Wie das immer so ist, in den Gesprächen zwischendurch kommen auch interessante Aspekte zur Sprache. Und zwar möchte ich doch nochmal, dass du auch den Hörerinnen und Hörern erzählst, was es mit Leuten aus Griechenland auf sich hat.
Ja, es ist eigentlich eine sehr, so ein Kuriosum, von dem ich denke, dass es die Hartnäckigkeit und den Irrsinn dieser Rassenideologie sehr gut belegen kann. Als die Deutschen Kreta besetzt haben, ist man dort über eine Gemeinde gestolpert, deren Vorfahren im 19. Jahrhundert nach Kreta eingewandert sind. Deutsche Vorfahren hatten die. Sie sprachen im Regelfall kein Deutsch mehr, einige wohl noch ein paar Brocken. Diese 150 Leute hat man in einem gigantischen logistischen Aufwand von Kreta ins Reich zurückgebracht, also ins deutsche Territorium, hat sie dort in ein Lager der volksdeutschen Mittelstelle gebracht, um sie dann dort wieder dem Deutschtum zuzuführen. Also auch dieser Aspekt, was wir vorhin hatten, Blut ist keine Privatangelegenheit und die Deutschen müssen zusammenwohnen. Also gibt es noch, fällt mir jetzt auch spontan noch eine andere Absurdität ein. Im November 1944 fangen die Planungsleute der Einwandererzentralstelle an, darüber nachzudenken, dass man ja die Mennoniten, die aus der Ukraine jetzt in den Lagern sich befinden, mal nach ihren Verwandten in den USA befragen könnte, weil man darüber jetzt eine sehr gute Kartei über die deutschstämmigen Mennoniten in Süd- und Nordamerika erstellen könnte, weil die würden ja nach dem gewonnenen Krieg auch dann gern zurückkommen würden. Wo bemerkt, November 1944, also da war nicht mehr so viel Reich vorhanden zu dem Zeitpunkt. Aber das hat sie nicht abgehalten.
Ja, ich sag mal nicht, was mir dazu einfällt, sondern wir hatten uns geeinigt zwischendurch, dass wir jetzt nicht so genau darauf eingehen waren, welche vielen Institutionen beteiligt waren an diesen vielen komplexen Prozessen, aber dass es einige Punkte gab, die dir wichtig sind zu sagen. Und vielleicht gehen wir darauf erstmal ein.
Also zum einen ist es die Stellung von Heinrich Himmler als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, weil ich finde, das ist sehr, sehr. Also natürlich ist erstmal der Titel absurd. Also das ist so ein bisschen, man sagt das und ich muss mir immer so, ob ich das Gefühl habe, ich muss mir gleich die Hand vor den Mund halten, damit ich nicht laut loslache. Es ist ein Popanz, es ist aufgeblasen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass die Handlungsrelevanz, die dahinter steht, dass da der Komplex Reichssicherheitshauptamt hintersteht, dass die Einwandererzentralstelle praktisch eine Tochterbehörde des Reichssicherheitshauptamtes war. Die waren direkt unterstellt dem Sicherheitsdienst der SS im Bereich Inland, im Bereich Volkstumspolitik. Das heißt, da führt eine sehr, sehr kurze Informationskette auch von der Einwandererzentralstelle direkt zu Himmler. Und der hat sich auch immer wieder, hat er aktiv eingegriffen. Er hat die EWZ, das ist die Abkürzung für Einwandererzentralstelle, bei ihrer Arbeit besucht, hat dann vor Ort neue Anweisungen gegeben. Gerade in den ersten 2 Jahren ihres Bestehens war er immer wieder sehr, sehr aktiv dabei. Reinhard Heydrich hat auch als Leiter des Reichssicherheitshauptamtes sich sehr, sehr stark mit der Einwandererzentralstelle auseinandergesetzt und dort direkte Anweisungen gegeben. Da gibt es einen. Also gerade als die Einwandererzentralstelle ihren Zug bekommen hat, ihren Sonderzug, hat Heydrich ganz, ganz stark dafür getrommelt, dieses Wunderwerk der Modernität und Technik und des deutschen Volkstums doch überall bekannt zu machen und hat auch darauf bestanden, gab es eine Ausstellungsplanung über die Umsiedlung und während andere wichtige SS-Leute sich immer gerne mit Volksdeutschen haben fotografieren lassen, hat Heydrich darauf bestanden, sich mit diesem Zug fotografieren zu lassen. Also zumindest, ich weiß nicht, ob die Fotos tatsächlich entstanden sind, weil die Ausstellung auch nie zustande kam. Aber aus der Korrespondenz lässt sich das rekonstruieren. Das ist schon sehr, also ist halt von daher wichtig, weil der Verbindungsmann im Reichssicherheitshauptamt war Hans Ehlich, einer der wichtigsten Volkstumspolitiker im Dritten Reich, war selbst Mediziner, ist vor 1933 in die SS eingetreten, hat von 1935 an Karriere im SS-Hauptamt gemacht, ist übrigens nie verurteilt worden, die Anklagen sind, glaube ich, nie zustande gekommen am Ende. Und Ehlich hat die Einwandererzentralstelle im Reichssicherheitshauptamt vertreten und in den Gesamtkomplex Volkstumspolitik mit einbezogen. Ehlich selbst war auch Autor eines der Generalpläne Ost. Der Plan selbst, den Ehlich geschrieben hat, ist leider nicht überliefert, aber man kann ihn aus anderen Schriftstücken rekonstruieren. Und Ehlich hat in diesem Plan im November 1941 die Vision eines Deutsch-Europas bis zum Kaukasus entworfen. Also die Vernichtung der Juden ist eigentlich schon gedacht, weil Juden kommen als Bevölkerungsgruppe nicht mehr vor. Die sind schon rausgenommen. Und da geht es dann darum, 30 bis 50 Millionen Slawen östlich des Urals irgendwie zu verschieben, die irgendwie rauszudrängen und dann gigantische Siedlungsgebiete, vor allen Dingen halt in der Ukraine, zum Kaukasus hin, für Deutsche zu gewinnen. Und in der Praxis bedeutet das vor allen Dingen, dass Ehlich zusammen mit Adolf Eichmann sehr, sehr stark die Praxis der Einwandererzentralstelle koordiniert hat. Und Eichmann unterstellt war die sogenannte Umwandererzentralstelle. Das ist eine SS-Dienststelle gewesen, die Zwangsdeportierung von Polen und Juden organisiert hat. Und also zum direkten Zwecke der Ansiedlung von Deutschen. Auch wenn die Pläne im Ganzen nie funktioniert haben, hat es doch sehr, sehr viele Fälle gegeben, wo dann gerade im Sommer 1940, kann man sich das vorstellen, morgens umstellt eine deutsche Polizeieinheit ein polnisches Dorf. Die Leute werden rausgezerrt. Sie dürfen so 25 Kilo Gepäck mitnehmen. Sie werden auf Lastwagen gekarrt, werden zur Grenze des Generalgouvernements gebracht und dort abgesetzt. Und am Nachmittag ziehen die Volksdeutschen ein. Ich habe im Bundesarchiv Übersetzungen von Aussagen von Polen gelesen, von denen ich halt dieses Bild gewonnen habe, die halt von diesen Zwangsräumungen berichtet haben. Das war eigentlich auch so die Idealvorstellung der Deutschen. Das hat aus logistischen Gründen oftmals nicht geklappt, weil dann halt auch lokale Kräfte der Besatzungsverwaltung interveniert haben und gesagt, aber den brauchen wir und den brauchen wir hier vor Ort für die Arbeit. Irgendwann war auch schon mal klar, dass das passieren wird. Dann sind Leute geflohen. Man konnte nicht immer verhindern, dass sie auch zurückkommen, dass dann so absurde Situationen entstanden sind, dass ein polnischer Bauer dann hinterher als illegaler Knecht bei einem Volksdeutschen auf seinem eigenen Hof gearbeitet hat. Aber es zeigt vor allen Dingen, denke ich, die Gewaltdimension dabei. Also, dass die Leute, auch wenn es nicht der Regelfall war, weil die Aussiedlung von Polen eben nicht in diesem großen Stil stattgefunden hat, hat sie aber doch in einem Maße stattgefunden, dass wir hier immerhin von ungefähr 400.000 Polen und 80.000 Juden in den besetzten polnischen Gebieten reden, die auf diese Art und Weise bis zum Sommer 1941 ins Generalgouvernement deportiert worden sind. Also das ist ja auch keine geringe Zahl. Zumindest sagen das Statistiken der SS. Und das wiederum deckt sich ungefähr mit der Zahl derjenigen, die ins Reich gekommen sind bis zu diesem Zeitpunkt. Allerdings sind die nicht alle angesiedelt worden. Also die Ansiedlung der Deutschen selbst hat erbärmlich schlecht funktioniert. Was eigentlich auch ganz gut ist, weil es dann nämlich bedeutet hätte, dass die Aussiedlung von Polen im großen Stil sehr viel weiter vorangetrieben worden wäre. Also, ja.
Damit kommen wir ja zu dem Zusammenhang, den wir am Anfang schon mal angerissen hatten. Und ich sag mal wieder so grobes NS-Wissen im Allgemeinen. Die Bevölkerung aus Osteuropa wurden ja von den Nazis als sogenannte slawische Untermenschen angesehen, die fähig wären, die nicht fähig wären, sozusagen eigene Staaten, eigene Nationen zu bilden, sondern sie sollten unter deutsche Herrschaft gestellt werden, Arbeitsvölker sein, sozusagen. Andere Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung, vielfach erwähnt jetzt schon, galt ja als gar nicht lebenswert, als Gegenrasse, ähnlich vielleicht Roma und Sinti. Und so, und jetzt geht's darum, dass man Deutsche aus irgendeinem Gebiet, aus welchen Gründen auch immer, in andere Gebiete über, um, aus, sonst wie siedeln möchte. Und dafür müssen dann die anderen weichen. Wie genau kann man solche, diese Zusammenhänge denn zwischen den Bevölkerungen fassen? Oder wie haben die Nazis sie gefasst? So.
Also die Umsiedlung löst natürlich eine Dynamik aus. Die ist dann erstmal auf einer planerischen Ebene vor allen Dingen zu fassen. Wie gesagt, es beginnt letztendlich erstmal mit wilden Vertreibungen. Also, da im 1939 werden, glaube ich, 4000 Polen aus Gedingen jetzt einfach mal so abgeschoben, weil man irgendwie Platz schaffen möchte, weil da kommen ja jetzt gleich bald ein Deutsche mit Schiffen an. Das ist noch alles relativ ungeregelt, weil auch institutionell noch nicht viel gefasst ist. Man hat zwar immer Vorstellungen, man hat immer das Gefühl, Lebensraum im Osten, die Nazis sind da mit einem Plan in der Tasche hingegangen. Das war aber nicht so. Das war, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch, ist wie Rasse auch selbst ein vager Begriff. Und das macht ihn halt schwierig, langfristig zu planen, aber man hat zumindest den Vorteil, dass man hinterher nicht sagen kann, der Plan hat nicht funktioniert. Hat ja auch wieder funktionelle Komponenten.
Vielleicht auch nochmal eine Frage einwerfen, so für Klarheit von Leuten, die da nicht so drin sind. Die, es müssen Polen aus polnischem Gebiet weg, weil Baltendeutsche dahin kommen. Ja. Warum bleiben die Baltendeutschen nicht im Baltikum? Weil die Sowjetunion das Baltikum haben wollte? Oder später dann aber haben die Deutschen doch das Baltikum besetzt?
Noch rudimentärer vielleicht. Genau, noch einen Schritt davor. Okay, ich habe zu spät eingesetzt. Dann gehe ich jetzt mal bewusst noch ein bisschen weiter zurück. Also die Vorstellung, dass multiethnische Staaten Problemstaaten sind, ist ja durchaus ein Ergebnis auch des Ersten Weltkrieges. Und die Vorstellung, ethnisch homogene Grenzen zu ziehen, ist durchaus auch ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs. Das ist noch mal nichts, was spezifisch für den Nationalsozialismus ist. Aber es ist halt eine Atmosphäre, in der Nationalsozialismus gut gedeiht. Es hat ja auch den Bevölkerungstransfer zwischen der Türkei und Griechenland, glaube 1923, war das gegeben.
Von Lausanne oder so, ist da immer das Stichwort.
Und das war letztendlich so ein bisschen Vorbild. Umsiedlung, also der amerikanische Historiker Robert L. Curl hat das mal gesagt, Bevölkerungstransfer lag in der Luft als Lösung. Schon bei der Annexion des Sudetenlandes wurde ein formaler Bevölkerungstransfer, also nicht deutsche Abschiebung in den verbliebenen Rumpfstaat Tschechoslowakische Republik, wurde beschlossen. Das wurde dann zwar alles auch nicht im großen Stil durchgeführt, aber die Ideen so, ja, man muss da die Bevölkerung trennen, die war da. Der Hitler-Stalin-Pakt, der jetzt erstmal ein politisch-strategischer war, und wie gesagt, als dann der militärische Erfolg für alle Beteiligten dann doch sehr viel schneller kam, als man das auch selbst gehofft hatte, stellte sich dann die Frage, was macht man jetzt mit den Deutschen im sowjetischen Bereich? Und gerade bei den Baltendeutschen, die hatten ja durchaus die Hoffnung, dass sie bleiben können, wo sie sind und das Baltikum annektiert wird. Das hat man nun im Hitler-Stalin-Pakt ganz explizit erstmal geopfert. Und die hat man dann rausgezogen. Und dann war letztendlich die Vorstellung, überall da, wo jetzt die Sowjetunion hingeht, werden die Deutschen evakuiert, wenn sie es wollen, und werden in Gebiete des Deutschen Reiches, insbesondere im Osten, angesiedelt. Im Osten heißt in diesem Fall vor allen Dingen der sogenannte Wartegau. Also dieses Gebilde was sich von Posen bis Lodge ungefähr so erstreckt. Dass es genau das geworden ist, hängt halt dann auch wieder sehr, sehr viel mit NS-internen Machtkämpfen zusammen. Man hat erst versucht, das in Danzig-Westpreußen anzusiedeln. Da war die Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Gauleiter nicht so gut. Der Gauleiter des Wartelandes hat sich mit Himmler wiederum besser verstanden. Aber das muss man, glaube ich, jetzt hier auch nicht in Extensio ausführen. Ist auch, finde ich, nicht so unglaublich spannend. Das ist aber erstmal die Dynamik, in der die Deutschen ins Reich geholt werden. Gleichzeitig haben die Regionalfürsten, insbesondere im Wartegau, wo die Deutschen einfach eine unglaubliche Minderheit darstellen, das Bedürfnis, sehr, sehr schnell eine Musterprovinz zu erstellen, die unglaublich deutsch ist. Also möchte man deswegen die Baltendeutschen und die Wolyniendeutschen haben und die sollen möglichst alle dahin kommen, damit man die deutschen Bevölkerungsanzahl möglichst schnell mal auf 20% bekommt, was man nie geschafft hat. Ich habe jetzt die Zahlen selbst gar nicht so präsent, aber ich glaube, zu Beginn der Gründung des Wartegaus waren es, glaube ich, weniger als 5% Deutsche, wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche.
Ich kann es nachschlagen.
Ja. Also sie waren immer eine Minderheit. Die Deutschen waren immer eine Minderheit. Ich habe leider keine guten übersichtlichen Tabellen drin.
Nicht mal eine Karte.
Nein, auch keine Karte. Es ist eine klassische Bleiwüste. Und da kommt dann halt die Frage, wer bleibt von den Polen? Und welche Form von Selektionsmechanismen setzen sich durch? Und das ist dann der Moment, wo dann halt die Dynamik entsteht, wo dann ein williger Regionalfürst des Nationalsozialismus ist, der SS ein Spielfeld gibt. Wohingegen zum Beispiel in Danzig-Westpreußen hat man die Sache durchaus anders gelöst. Also da war man auch gegenüber einer polnischen Bevölkerung durchaus bereit zu sagen, also gut, wenn die sich kulturell assimilieren und Deutsch sprechen, und solange sie sich nicht haben als Volkstumskämpfer gegen das Deutsche engagiert haben, also bekennende deutsche polnische Nationalisten waren, hat man die Leute dann auch eigentlich einkassieren wollen. So dass man recht pragmatisch so nach dem Motto Rasse ist, wenn ich es bestimme. Das ist das Schöne, wenn es ein unbestimmter Begriff ist. Man kann damit machen, wie einem politisch dünkt. Die einzigen, die halt schon bestimmt waren die Juden. Das muss man auch immer wieder nochmal deutlich sagen. So, für die hat es niemals ein ernsthaftes Integrations-, also hat es nie gegeben. Es gibt zwar ein paar kuriose Fälle, insbesondere bei der Umsiedlung von Deutschen aus Rumänen, wenn ich das kurz einfügen kann.
Ganz kurz?
Ja, wo im Normalfall war es so, dass deutsche Ehepartner sich von jüdischen Ehepartnern scheiden lassen sollten, um eingebürgert zu werden. Jüdischer Ehepartner durfte nicht mit umgesiedelt werden, ging nicht. Also die Rassegesetzgebung wurde schärfer angewandt als im Reichsgebiet selber. Teilweise ging man sogar dazu über, Deutsche, allein weil sie einen Juden geheiratet haben, nicht einzubürgern, weil das schon Zeichen von Unzuverlässigkeit gewesen ist. Bei der Umsiedlung aus Rumänien ist dann wieder eine institutionelle Besonderheit. Da hat die Einwandererzentralstelle nicht auf deutsch kontrolliertem Territorium gearbeitet, sondern auf rumänisch kontrolliertem Territorium und war deswegen formal dem Auswärtigen Amt unterstellt. Und da gab es 4 Fälle, die dokumentiert sind, wo die SS gesagt hat, wir entscheiden das jetzt einfach mal nicht, ob die jüdische Ehefrau mit umgesiedelt werden darf. Das muss das Auswärtige Amt machen. Die wollten sich mit dem Auswärtigen Amt nicht anlegen. Und da hat man das dann gemacht, weil man das dann so quasi so als privilegierte Mischehe behandelt hat, wie das in der Rassengesetzgebung im Reich hieß. Und gesagt, ja, das ist bei uns möglich, ist nicht schön, aber machbar. Und insbesondere, weil es politisch sehr einwandfreie Leute waren, hat man sie dann reingeholt. Aber ansonsten hat die SS die Kontrolle darüber eigentlich nie abgegeben. Und das setzt dann halt, wie gesagt, die Dynamik von Aussiedlungsprozessen in Gang. Die Deutschen müssen irgendwo hin, dafür muss irgendjemand weg. Siedlungsgebiet ist der Wartegau, da sollen möglichst viele angesiedelt werden. Dann stellt sich halt die Frage, wer wird raus, wer muss raus. Da sind dann die Arbeitsämter wieder sehr stark involviert. Also es ist ja nicht so, dass da nur die SS agiert. Man hat immer wieder eine zivile Verwaltung, mit der sie interagieren. Landräte haben was dazu zu sagen, weil da arbeiten ja Leute auch auf lokaler Ebene in der Verwaltung. In der Industrie werden Fachkräfte gesucht. Gleichzeitig sind die Häscher für die Zwangsarbeit unterwegs, die auch gegen Aussiedlungen sind, weil dann sind ja keine Polen mehr da, die man einkassieren kann. Also das ist ein recht wirres Konglomerat mit relativ ungeregelten Kompetenzen, was aber auch nicht besonders erstaunlich ist, weil man halt eben auch einen neuen nationalsozialistischen Staat schaffen wollte. Die Identität von NS-Gau und Verwaltungseinheit war im Osten auf einmal gegeben, wohingegen im Altreich teilweise Verwaltungseinheiten, die alten Länder anders gegliedert war als diese NS-Gaue und das nicht immer alles identisch war. Also da die Einheit von Staat und Partei sollte da neu aufgebaut werden. Es war ein Kollege hat das mal sehr schön als rassenpolitisches Experimentierlabor bezeichnet. Es ist auch ein Laboratorium der Gewalt gewesen gleichzeitig. Also ich sage das, weil mir das einfach auch so wichtig ist. Nationalsozialistische Politik, insbesondere in der Besetzungspolitik, bedeutet immer Gewalt gegenüber denjenigen, die da besetzt werden. Und das halt auch in sehr, sehr exzessiver, unberechenbarer Art und Weise. Umsiedlung von Polen dann in das Generalgouvernement, gesagt, wie beschrieben vorhin, dann sollen da Deutsche angesiedelt werden. Also es entsteht so eine Dynamik und aus dieser Dynamik entstehen dann Pläne. Zunächst mal denkt man zum Beispiel, okay, wir holen erstmal die Deutschen aus dem Generalgouvernement raus, weil da soll ja das Judenreservat hin. Also werden im Sommer 1940 40.000 Deutsche aus der Lubliner Gegend oder ausgesiedelt, damit da erstmal eine freie Fläche entsteht. In der Dynamik der antisemitischen Politik, zur Mordpolitik hin, lässt man diese Reservatspläne fallen und kommt dann im Laufe des Jahreswechsels 40-41 zu der Idee, ja, dann müsste da aber der sogenannte Volkstumswall entstehen und will dann da wieder Deutsche ansiedeln, nachdem man sie da vorher weggesiedelt hat. Dann beginnt der Krieg gegen die Sowjetunion und auf einmal hat man wieder riesige Territorien. Die Umsiedlungsinstitutionen und Bürokratie der SS sagt aber nein. Also die Baltendeutschen und dürfen nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Und wenn, dann erstmal nur als Übersetzer.
Ich muss aus Zeitgründen mal einhaken, weil ich fand das jetzt sehr gut, wie so eine Dynamik jetzt mir auch sehr viel klarer geworden ist, die sowohl so einen zeitlichen Ablauf, einem zeitlichen Ablauf geschuldet ist von sowas wie genau, plötzlich gibt's neue Gebiete und was Ursprungspläne mal waren mit dieser komischen Idee von ethnisch rein Staaten. Und jetzt kommen wir mal etwas schneller auf den einen Punkt, auf den du schon ja so mehrfach angedeutet hast, nämlich es gibt ja schon lange Diskussionen darüber, wie es denn eigentlich zum Holocaust kam, dass es ja auch Begründungen gibt, die sagen, in so einer Dynamik von die einen siedelt man dorthin, die anderen dorthin, die anderen dorthin, waren quasi die Juden das letzte Glied in einer Kette und irgendwann ist man zum Mord übergegangen, in dem Sinne, dass aus so einer bevölkerungspolitischen Logik abzuleiten, während dagegen immer die Eigenständigkeit des Antisemitismus und die Eigenständigkeit des Ziels, die Juden sowieso zu vernichten, gesetzt wird. Wie würdest du das jetzt zueinander in Beziehung setzen?
Also ich denke, dass Interpretationen, die den Holocaust auf eine Bevölkerungspolitik und die Dynamik, die daraus entsteht, reduzieren, zu kurz greifen. Ich denke, dass das ein Element ist, das Motive liefert, das Mittel bereitstellt, das Rechtfertigungen bereitstellt, weil auch auch antisemitische Täter brauchen Legitimationsstrategien für sich selbst. Aber diese vollkommene Entkernung, die es da teilweise auch gegeben hat, also ist ja ungesagt, ist ja das Buch von Götz Ali, Susanne Hein, Vordenker der Vernichtung. Ich meine, selbst Götz Ali, den ich auf der einen Seite sehr schätze, weil er immer sehr kreativ und sehr gut mit Quellen umgeht, auf der anderen Seite aber notorisch Antisemitismus und Rassismus unterbewertet. Hat sich ja ein paar Jahre später auch von Vordenker der Vernichtung abgesetzt und hat gesagt, so rein funktioniert das nicht. Und hat zumindest, sagen wir mal, formal anerkannt, dass es die Kategorie Rassismus und Antisemitismus gibt. Ich denke, dass es da wirklich keinen direkten kausalen Zusammenhang herstellbar gibt. Was aber herstellbar ist, ist ein politisches Denken in der Machbarkeit von Neugestaltung. Es ist auch in der Praxis bedeutet das auch, dass man immer rücksichtsloser und ungehemmter auch vorgeht. Dass Gewalt eine Rolle spielt, dass der Wille, Juden zu verdrängen, auch immer gewaltsamer durchgesetzt wird und dann halt aber auch einfach spezifische Momente in der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung selbst einsetzen, die man eben aus dieser bevölkerungspolitischen Dynamik heraus nicht erklären kann. Und deswegen ist es mir so, ich hatte es vorhin als Matrix bezeichnet. So, es ist der Raum, in dem, der politische Raum, Denkraum, in dem das stattfindet. Aber es ist nicht darauf zu reduzieren. So kann man das nicht machen, denke ich.
Ja, oder auch Punkte, wie du vorhin ja auch schon genannt hast, dass es so ein technisch-logistisches Know-how und so eine Praxis gibt, ja, also die dann angewandt
genau. wird. Genau. Also, es ist, ja, Know-how-Transfer, wenn es um Mord geht, ist halt immer so ein. Ich muss mich selbst auch immer beim Schreiben, hatte ich auch diesen Prozess immer wieder zurück und sage, okay, fall nicht in die technische Sprache der Täter. Manchmal ist es mir auch gelungen, dass ich mich davon distanziert habe. Also es ist wirklich halt zu wissen, dass der Mordprozess selbst oder auch, dass die Erschießungskommandos in der Ukraine der Einsatzgruppen, die ja eine ganz, ganz massive Initiation zum Vernichtungsstätten hinterher waren, die kann man nicht ableiten aus der Zwangsumsiedlung von polnischen Bauern. Also das ist bei aller Kausalität und bei allen Zusammenhängen, das ist halt Quatsch.
Ja, wir können das jetzt auch nicht mehr vertiefen und ich habe schon hier auf meinem Zettel immer mehr Punkte gestrichen, von denen ich dachte, die müsste man unbedingt noch ansprechen. Ich habe das Gefühl, hier, das Buch ist ein unerschöpflicher Quell von Wissen über die Nazizeit und Dinge, die man eigentlich sehr gerne dann auch so auf theoretischerer Ebene oder auf so einer allgemeineren historischen Ebene, wo erkennt man Strukturparallelen, Kontinuitäten oder Grundlegungen und so weiter, auf das nachfolgende Deutschland beziehen wollen würde. Aber ein Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, sind diese Volksdeutschen. Mhm. Ja, weil ich auch so jemand war, für die der Begriff Volksdeutsche immer eher negativ konnotiert war, als die Bevölkerungen, die halt in den jeweiligen Gebieten die deutsche Herrschaft mitgetragen haben, mitverantwortlich waren für die Verbrechen, vor allem auch gegen die jüdische Bevölkerung. In einzelnen Gebieten, wie ich das gelesen habe, haben die Volksdeutschen schon quasi Juden selektiert, noch bevor die Wehrmacht an Ort und Stelle war, solche Dinge. Dann kennt man die Volksdeutschen aus diesem Zusammenhang Fluchtvertreibung während noch des oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Später tauchen sie indirekt als Spätaussiedler sozusagen wieder auf. Und ich frage mich immer, wer sind das überhaupt die gleichen Leute? Und fand das auch interessant bei dir jetzt oder in diesem Kontext, der mir vorher ja auch sehr wenig bekannt war, nochmal zu sehen, jetzt sind sie hier Objekt einer Nazi-Politik und gar nicht so sehr Akteure. Und sind selber, Zwangsumsiedelung, das ist ja nun nichts, was nichts Herrenmenschenmäßiges ausgesetzt. Ja. Also einfach zu dem Komplex, ob du dazu noch einmal was sagen könntest.
Also erstmal, Volksdeutscher ist natürlich ein politischer Kampfbegriff des Revanchismus gegenüber Polens gewesen, auch schon in der Weimarer Zeit, auch über Parteigrenzen hinweg. Das ist schon ein schwieriger Begriff. Ich habe mir aber, ich habe ihn dann doch genommen, weil ich halt diese ständige Umschreibung mit der Herkunftsbezeichnung, das ist dann auch, wird dann irgendwann unlesbar. Und der Blick als Objekt ist natürlich zum einen auch meiner Fragestellung geschuldet. Ich gucke halt auf die Institutionen, die, durch die diese Menschen durchlaufen. Das heißt nicht, dass aus allen Volksdeutschen jetzt Unschuldige werden. Es zeigt aber allerdings auf der anderen Seite wieder, dass die Gruppe selbst sehr viel heterogener war, als sie auch vorher in meiner Wahrnehmung existiert hat. Das, was du beschrieben hast, lässt sich regional ganz gut verorten. Also zum Beispiel bei den Baltendeutschen gibt es einen überdurchschnittlichen Anteil an SS-Freiwilligen. Ein Kollege hat mal bei einem Vortrag das so schön gesagt, regional betrachtet gibt es im Nationalsozialismus nur zwei Regionen, die überproportional repräsentiert sind, das ist Österreich und das Baltikum. Ich habe das selbst nie genau erforscht, fand aber den Satz sehr prägnant. Und da trifft dieses Klischee auch sehr, sehr gut. Bei den Bauern aus Wolynien, Galizien, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da sind Leute dabei, die haben dann unter Umständen auch jahrelang diese Sammellager nicht verlassen. Also diese Lagerwelt, in denen die Volksdeutschen untergebracht war, die ist bis heute eigentlich noch nicht erforscht. Also es ist eine riesige Forschungslücke. Von daher ist da relativ wenig Qualifizierbares oder Quantifizierbares sozusagen. Tatsache ist aber, dass dieses Lagerleben kein Spaß war. Also es war schon eine sehr, sehr starke Reglementierung unterworfen. Lag halt auch immer ein bisschen dann an dem Lagerkommandanten, die es das natürlich auch hatte. Und man hat versucht, den Tagesablauf durchzuregeln, sie irgendwie zum Deutschtum zu bringen. Gleichzeitig, das sind sehr religiöse Menschen gewesen, hat man versucht, auch diesen religiösen Aspekt teilweise zu bekämpfen, um sie halt zu guten Rassedeutschen zu machen. Das wiederum stieß dann auf Missfallen. Die selbst haben auch schon irgendwann gemerkt, wie sehr sie Objekte sind, die hin und her geschoben werden. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Quellen von Volksdeutschen selbst ausgewertet, hatte aber das Vergnügen, einen kleinen Bestand von Beschwerdebriefen an die Einwandererzentralstelle in die Finger zu bekommen. Und solche Ego-Quellen sind natürlich sehr, sehr schön, weil sie halt die Missstände, in denen sie diese Menschen gelebt haben, oder was sie als Missstände empfunden haben, sehr, sehr deutlich machen. Also zum einen das gebrochene Versprechen, in der Volksgemeinschaft wirtschaftlich erfolgreich anerkannte Mitglieder zu sein, hat sie sehr gestört. Also der Begriff Volksdeutsche selbst wurde von Himmler auch zum Kriegsende hin verboten, weil er sich in der Tat, wie er es geschrieben hat, als Schimpfwort entwickelt hat. Volksdeutscher war dann in den besetzten Gebieten die Bezeichnung für einen Deutschen zweiter Klasse. Und deswegen wollte Himmler das streichen, und im offiziellen Schriftverkehr hieß es danach dann immer die Deutschen aus dem Reich und den Regionen. Und das ist so also sehr seltsam. Aber es zeigt halt auch, was für eine relativ geringe soziale Stellung diese Menschen dann eingenommen haben. Sie wurden oftmals als Polen und Russen betrachtet. Gerade wenn sie in großen Rüstungsbetrieben waren, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, konnte es sehr, sehr schnell passieren, dass das Einzige, was sie von den polnischen und russischen Zwangsarbeitern unterschieden hat, die höhere Essensration war. Und sie ansonsten auch ähnlich schlecht behandelt wurden in der konkreten Arbeit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Täter. Die Baltendeutschen und auch in der Ukraine, der volksdeutsche Selbstschutz, der furchtbar in die Erschießung der Juden in Transnistrien verstrickt ist. Das existiert nebeneinander her. Teilweise sogar in denselben Personen. Es gibt eine ganz, ganz kleine Gruppe von Volksdeutschen, die sich gegen die Behandlung durch die SS, also die sich dagegen gewehrt hat, die dann im KZ gelandet ist. Es gibt aber auch keine so kleine Gruppe von Volksdeutschen, die im KZ auf der Wärterseite gearbeitet haben. Also ich bin auf einen ganz kleinen Bestand gestoßen. Die Einwandererzentralstelle hat mal eine Kommission nach Auschwitz geschickt, weil man dort volksdeutsche SS-Wärter eingebürgert hat. Also da, das ist eine sehr heterogene Gruppe, wo ich denke, man muss immer gucken, wo kommen sie her Und dann kann man das Verhalten regional sehr, sehr gut dann schon wieder differenzieren. Zwar gibt es auch in den regionalen Gruppen starke Unterschiede, aber wie gesagt, die Tendenz, Baltendeutschen in Tendenz eher gut organisiert und pronationalsozialistisch ausgerichtet, denke ich, ist keine zu gewagte Aussage. Bei den Deutschen aus Galizien, Wolynien, die eigentlich sehr, ja, wenn man der Propaganda glauben darf, das auch ganz gern gemacht haben und zumindest so antikommunistisch waren, dass sie die Option genommen haben, vor der Sowjetmacht zu fliehen. Also es muss, sie hätten Nein sagen können. Aber die Option wäre halt stalinistische Herrschaft gewesen. Und das ist natürlich dann die Option, Herren, Menschen besetzten Polen zu werden, natürlich eine verlockendere. Dazu muss man noch nicht mal Nazi sein. Das heißt aber, das meinte ich halt auch vorhin, das ist ein Integrationsangebot des Nationalsozialismus, was dann auf einmal sehr, sehr verlockend ist. Und auch Leute mit ins Boot holt, die sonst eher gesagt hätten, nö, ich gehe nicht weg. Da, also der Antikommunismus als einigendes Band der Volksgemeinschaft ist ein ganz starkes Motiv. Und in der Praxis dröselt sich das dann wieder auf. Da sind die Menschen teilweise Opfer des Regimes, oftmals Mittäter des Regimes und in Einzelfällen beides.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, beziehungsweise verweist ja auch darauf, dass man im Grunde hier auch einen Wechsel zu moralischen Kategorien hat und dass man da eigentlich sowieso ganz anders nochmal die Dinge betrachten müsste. Ja, wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen, hier im FSK, mit der Sendung Wie wird Rasse Realität? Ein Gespräch mit Andreas Strippel, dem Autor des Buches mit dem viel zu langen Titel NS Volkstumspolitik und die Neuordnung Europas, rassenpolitische Selektion der Einwandererzentralstelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD von 1939 bis 1945. Was kostet denn das Buch eigentlich?
Es ist im Schöning Verlag erschienen und kostet 44,50. Es ist keine billige Anschaffung.
Nein, aber es gibt es auch in der Stabi zumindest, ja. Habe ich schon gesehen. Vielleicht gibt es das ja auch woanders. Und ja, ich fand das ein sehr interessantes Gespräch und finde das ein sehr interessantes Buch, weil das aus meiner Sicht, die ich ja eigentlich schon so jemand bin, die sich mit verschiedenen Aspekten des NS durchaus befasst hat, dass es doch Punkte thematisiert, die für mich immer völlig randständig waren, die halt nicht in einem zentralen Bewusstsein und auch nicht der viel beschworenen Erinnerungspolitik sind und der einfach so zentrale Momente und Kategorien des Nationalsozialismus thematisiert. Also das ganze Rassedenken und das ganze Herrschaftsdenken und Umsetzung von Herrschaft und ja, was das überhaupt für ein Gebilde war. Ich finde, da kommen einfach ganz viele Aspekte zum Vorschein in einer, ja, in so einem Arrangement, sage ich mal, das ich vorher so nicht kannte. Von daher ein ganz tolles Buch.
Dankeschön.
Gibt es denn von deiner Seite aus noch was, wo du findest, so, das muss nochmal gesagt werden?
Ja, und zwar zur Nachgeschichte dieser Institution. Weil die, also ich hatte ja vorhin mal kurz gesagt, die Akten sind zu einem Großteil überliefert, also diese Einbürgerungsakten. Und diese Akten sind bis heute die Grundlage zur Einbürgerung von sogenannten Spätaussiedlern. Und zwar unterwerfen sich die deutschen Behörden bis heute vollkommen den SS-Kategorien. Es hat in den späten 80er Jahren wurde einer Russlanddeutschen die Einbürgerung verweigert aufgrund eines Eintrags in ihre Akte. Und dieser Eintrag war schlicht und ergreifend als SS-Braut ungeeignet. Und das ist schon relativ skandalös, was da passiert ist. Also ich meine, klügere Leute im Bundesverwaltungsamt haben das auch kritisch gesehen, haben das auch kritisch reflektiert, dass sie auf Grundlage von nationalsozialistischen Rassekategorien hinterher nochmal bestimmen, wer Deutscher sein darf und wer nicht. Also weil es halt gerade sogenannte slawisch Versippte oder jüdisch Versippte, wie das die Nazis genannt haben, ja kategorisch auch zum Teil ausgeschlossen hat, die sind halt auch alle rausgefallen. Und das finde ich eigentlich schon relativ, relativ skandalöser Vorgang, der halt irgendwie unter der Fahne des Kalten Kriegs stattgefunden hat, wo man irgendwie aus Osteuropa alles genommen hat, weil man ja das selbst das Land der Hoffnung war. Aber dann interessanterweise nach 1990, als dann massenhaft Russlanddeutsche kam, irgendwann dazu überging, nicht weil es rassistische Kriterien war, sondern zu sagen, ja, aber diese Akten sind vielleicht alle gar nicht so valide, wie wir geglaubt haben. Das hat jetzt dann viel nochmal mit bürokratischen Einzelheiten zu tun, die wir aus gutem Grund hier nicht besprochen haben. Aber so der Umgang des deutschen Staats mit diesem Erbe in seinem Staatsangehörigkeitsrecht empfinde ich als ziemlich skandalös. Und halt, dass die Tätergruppe für diese Umsiedlungsverbrechen nie verurteilt worden sind. Ich habe die Kernmannschaft aus ungefähr 100 SS-Offizieren ein bisschen näher untersucht. Davon sind eine ganze Ecke verurteilt worden. Allerdings waren die dann hinterher meistens in Einsatzgruppen und halt an Erschießungen von Juden beteiligt, die man ihnen nachweisen konnte. Also die Umsiedlungsverbrechen selbst sind sowohl von alliierter Seite als auch von deutschen Gerichten im Regelfall ungesühnt geblieben. Und das, denke ich, ist auch noch so ein Aspekt in der Erinnerung an den Nationalsozialismus, den man vielleicht nochmal näher aufarbeiten sollte, weil ich glaube schon, dass der Umsiedlungskomplex einen zentralen, nicht so zentral wie der Judenmord als Verbrechen ist, aber eins, was dem vorweggeht, was ihm Impulse gibt. Und die Täter vor allen Dingen auch inspiriert hat. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr wichtiger Komplex ist, dem man sich relativ einfach entzogen hat.
Ja, während du so redest, ist mir gerade nochmal aufgegangen, was ja auch eine ganz komische Form von Fortleben ist. In den 90er Jahren, als so viele dieser sogenannten Aussiedler, Aussiedlerinnen, was auch immer deren genauer Hintergrund dann ist, kamen, das war ja die Zeit, als dann auch im Grunde das Asylrecht abgeschafft worden ist, nachdem erfolgreich rassistische Morde dazu geführt haben. Also wieder sozusagen so diese gleichen Linien, wer darf eigentlich zu uns und wer nicht. Ja, da könnten wir jetzt wahrscheinlich...
Ja, ich meine, fairerweise muss man sagen, selbst die Demokratie hat ja das Problem zu entscheiden, wer zum Demos gehört. Das ist schon an sich sehr, sehr unangenehm. Aber wenn man dazu auf Akten eines rassistischen Staates zurückgreift und sie unreflektiert benutzt, dann ist das nicht nur ein Problem, dann finde ich das skandalös.
Ja, und hier machen wir Schluss. Vielen Dank an Andreas Stoppel. Danke.